Deutschlandfunk.
Woher kommt der Frust? Warum sind viele Menschen offenbar unzufrieden mit dem, was die Politik ihnen anbietet? Und welche Antworten und Lösungen gibt es auf bzw. für diesen Frust? In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird ein neuer Landtag gewählt und drumherum gibt es sehr, sehr viele Fragen. Ein paar habe ich ja eben schon genannt. Sonja Meschkat ist mein Name. Willkommen in unserem Deutschlandfunk-Podcast Fokus Landtagswahlen, in dem wir 4 Gespräche geführt haben mit ganz unterschiedlichen Menschen, die uns ihre Perspektive auf den Osten schildern. Es geht um neue, vielleicht auch bekannte Perspektiven. Es gibt neugierige, manchmal vielleicht auch plakative Fragen, um ins Gespräch zu kommen und um besser zu verstehen, woher kommt der Frust. Und genau darüber habe ich gesprochen mit Eta Hachmann. Die stammt ursprünglich aus Tiflis in Georgien. Sie ist im Vorstand von DAMOS, dem Dachverband der MigrantInnenorganisationen in Ostdeutschland. Und sie ist Sozialbeigeordnete in Dessau, kümmert sich also um Soziales, um Bildung, um Jugend und um Senioren. Und Silvio Buchhorn ist auch dabei. Er ist Bauunternehmer aus Sachsen, engagiert sich auch ehrenamtlich als Richter und ist im Widerspruchsausschuss einer Krankenkasse. Dann geht's jetzt los. Aufgrund ihrer Berufe kann man, glaube ich, sagen, dass sie viel Kontakt zu Menschen haben, dass sie vernetzt sind. Ich würde gerne mal wissen, wie Sie eigentlich Ihre Region wahrnehmen. Herr Buchhorn, vielleicht möchten Sie anfangen.
Ja, klar ist man vernetzt. Man ist ein Verein. Man sitzt Freitagabend zusammen, in der Woche abends trifft man sich mit Unternehmen. Also es ist wirklich komplett verschieden, auch das Portfolio. Also man trifft auf Unternehmer, man trifft auf Arbeiter, man trifft auf Angestellte. Ich treffe da wirklich auch relativ viele Leute. Man geht in den Austausch und stellt auch immer relativ schnell fest, dass man da Gemeinsamkeiten hat und dass bestimmte Sachen da offensichtlich zurzeit nicht so laufen, als dass eine ausreichende Zufriedenheit hergestellt werden kann.
Was sind die Gemeinsamkeiten? Können Sie da ein paar nennen?
Also ist ja natürlich klar, also man hat natürlich Familie, man hat Freunde, man hat gemeinsame Leidenschaften, also ob das Motorradfahren ist, ob das ein Hund ist, ob das Blasen im Posaunenchor ist. Man hat Gemeinsamkeiten und stellt aber trotzdem immer wieder fest, dass letztendlich, wenn man miteinander redet, die darüber stehende Hierarchie häufig für Unfrieden sorgt. Also wenn ich im Posaunenchor Freitag sitze, sehe ich Leute um mich, die alle letztendlich die derzeitige Kirchenpolitik irgendwie nicht richtig gut finden. Da frage ich mich, für wem die gemacht wird. Und genauso geht es im Unternehmerkreis. Da finden ganz wenige Unternehmen immer die derzeitige Wirtschaftspolitik gut und sie wird trotzdem gemacht. Und da hat man dann doch relativ schnell das Gefühl, ja, wo sind denn jetzt eigentlich die Mehrheiten und für wem wird das Ganze derzeit gemacht? Und um da den ganzen Ausdruck zu geben und darüber zu reden, dafür bin ich zum Beispiel hier.
Das war jetzt Ihre Wahrnehmung oder das Stimmungsbild, was Sie so aus Ihrer Region mitbekommen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Hachmann in Dessau?
Herr Buchhorn hat ganz wichtige Punkte angesprochen. Ich komme sofort dazu, aber ich würde gern jetzt erstmal mit einem für mich ganz besonderen Thema beginnen wollen. Sie hat ja gefragt, wie nehmen wir die Menschen bei uns in der Region wahr? Und unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen ja nicht, aber ich bin in Georgien geboren und groß geworden. Deshalb sage ich, ich bin Ossi im doppelten Sinne. Im Osten geboren, haben wir für Ostdeutschland entschieden. Mhm. Und wissen Sie, die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, die sind mir sehr ähnlich. Also die sind kulturell mir tatsächlich deutlich näher als Westeuropäer oder andere Menschen, die ich begegne. Und jetzt erkläre ich auch, weshalb das so ist. Herr Buchhorn sprach ja von Begegnungsorten, von gemeinsames Unternehmen, sich zusammensetzen, mal was gemeinsam trinken. Wenn man was braucht, dann geht man zuerst zum Nachbar und fährt halt nicht direkt zum Baumarkt. Das sind alles kulturelle Gegebenheiten, die ich aus meiner Heimat genauso kenne. Und deshalb muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Osten ist gerade für Menschen, die ähnlich sozialisiert sind wie ich, ein wunderbarer Ort zum Wohnen. Jetzt kommen wir aber zu den Punkten, die Herr Buchhorn schon angesprochen hatte. Diese Entfremdung zwischen der Gesellschaft und der Politik. Also ich nenne das jetzt einfach Entfremdung, mhm, oder vielleicht auch Distanz, was mittlerweile entstanden ist, das nehme ich tatsächlich genauso wahr, wie Herr Buchhorn das auch beschrieben hatte. Und glauben Sie mir, bevor ich hauptamtlich und hauptberuflich in der Politik tätig war, hätte ich alles dafür gegeben, zu sagen, das stimmt so nicht. Mittlerweile bin ich Teil der Verwaltung und ich sehe, wie langsam und zäh diese Prozesse sind. Jetzt sind wir unter uns, das darf ich jetzt ja so laut sagen. Nein, alles gut. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Bürokratie ersticken. Also auch jetzt von meiner Seite aus. Also ich erlebe ja die Verwaltung jetzt von Ihnen und ich kann Ihnen sagen, diverse Abläufe, diverse Schritte versteht man als Verwaltungsmensch selbst nicht. Also wir machen Sachen aus Tradition, weil das halt schon immer so war, aber sehr wenig wird hinterfragt. Und ich glaube, das, was Herr Buchhorn auch sagte, die Bedarfe, die werden in der Politik meiner Meinung nach nicht angemessen gewürdigt, beziehungsweise sehr viele Menschen und auch in der Verwaltung, auch Teil der Verwaltung oder Teil der Ministerien haben das Gefühl, dass die Politik und die Gesellschaft mittlerweile ja so ein bisschen sich voneinander entfernt haben.
Das ergänze ich noch kurz, Frau Hachmann, weil Sie jetzt viel von Verwaltung gesprochen haben. Also Sie sind Sozialbeigeordnete in Dessau und haben eben aufgrund dessen sehr, sehr viel mit Verwaltung und Verwaltungsakten zu tun. Ich möchte gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich, dass Sie eine Entfremdung wahrnehmen oder eine Distanzierung von Gesellschaft und Politik. Herr Buchhorn, würden Sie sich da anschließen? Ist das eine ähnliche Wahrnehmung, die Sie auch haben für sich in Ihrer Region im Bautzen?
Ja klar, das hatte ich ja schon auch mit meinem Eingangsstatement so ausdrücken wollen. Die Frau Dr. Achmann hat das ja auch so gesehen. Also es ist ganz klar so, also es schütteln überall die Leute mit den Köpfen und man fragt sich, wer macht das gerade und warum? Und warum tun auch so wenig Einzelne letztendlich auch mal ein bisschen was dagegen tun? Also egal, ob in der Verwaltung, also ist ja nie so, dass da nichts geht. Also die Gesetze sind sicherlich so, wie sie sind, aber es gibt immer einen Ermessensspielraum, suche ich denn oder suche ich denn nicht? Und da ist gerade auch die letzten Jahre ja, ist da viel passiert. Also es sind teilweise auch Gesetze, haben sich eigentlich gar nicht geändert, aber es sind andere handelnde Personen. Und diese Bereitschaft zu sagen, ich will eigentlich, dass das geht und wir gucken jetzt mal, wie wir das machen, das ist immer weniger geworden und das zermürbt. Dann haben wir das Problem natürlich auch, dass wir uns unsere eigenen Vorschriften und Sachen immer komplizierter machen. Hm. Ich sehe das ja im Widerspruchsausschuss, wie viele Leute einfach daran scheitern und dann letztendlich damit größeren Summen dastehen, die sie selber stemmen müssen. Es ist Recht und Gesetz. Ich kann da auch als Widerspruchsausschuss wenig tun, aber ich sehe, was dahinter steckt und dass die Leute einfach, kann ich mir gut vorstellen, wenn die den Brief öffnen, was mit denen passiert, wenn da eine 1.000 Euro für eine Rentnerin draufstehen, die jetzt nicht übernommen werden, wo sie sicherlich einen Fehler gemacht hat, aber die Fehler müssen mehr werden, weil einfach es deutlich zu kompliziert geworden ist.
Ich frage kurz nach, dieser Widerspruchsausschuss, von dem Sie gerade gesprochen haben, das ist das, was Sie als ehrenamtlicher Richter dann auch...
Nee, also ehrenamtlicher Richter bin ich am Arbeitsgericht.
Ja, okay.
Und der Widerspruchsausschuss, der ist ja wie viele Ausschüsse paritätisch besetzt, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter. Mhm. Und da bin ich dann, wie gesagt, in Dresden AOK und dann gehen wir im Monat 100 Widersprüche durch. Also wo die quasi AOK sagt, das können wir ihm nicht geben. Und wir als Widerspruchsausschuss gehen das dann quasi nochmal durch und sagen da im Einzelfall, naja, also jetzt vielleicht sollte man da was tun. Aber wie gesagt, das meiste ist so eindeutig und gesetzlich deutlich klar. Also es tut ihnen trotzdem leid.
Und ist das auch etwas, wir sind ja jetzt gerade schon sehr stark drin in diesem Thema Bürokratie, viele Regeln, Verwaltung, die Bürger steigen nicht mehr durch. Teilweise ja auch, Frau Hachmann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, noch nicht mal die Menschen, die sich professionell eben mit diesen Verwaltungsvorgängen auseinandersetzen. Ist das denn dann etwas, wo Sie sagen würden, das sorgt bei Ihnen in der Region für Frustrationsmomente, für Unzufriedenheit?
Wissen Sie, das ist ein Teil des Problems. Wir haben jetzt ja vorhin schon über unterschiedliche Facetten der Unzufriedenheit gesprochen. Ich kann jetzt aus meiner Perspektive darüber reden, was ich im Osten hier in Dessau-Roßlau vorgefunden habe. Wenn ich mir die Kitas angucke, die Schulen anschaue, die Infrastruktur, die Mobilität, da haben wir überall Mängel. Ich habe keinen Bereich vorgefunden, wo ich sagen würde, da läuft es richtig gut. Haben wir nicht. Und wenn ich mir im Gegensatz dazu jetzt Kitas angucke in der Schweiz oder wir bleiben in Deutschland im Westen, die meisten Großstädte, vor allem in der Große von Dessau-Roßlau, haben alle Kitas schon längst saniert und alle Schulen. Jetzt würden Sie wieder sagen, das ist ja wieder Verwaltungsdeutsch. Aber das ist doch das, was bei den Menschen ankommt. Wenn ich mein Kind irgendwo hinbringe und dieses Schulgebäude zerfällt demnächst, weil in den letzten 30 Jahren da gar nichts investiert worden ist, dann frage ich mich halt schon, wer vertritt denn meine Interessen? Und gleichzeitig, Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber so ein bisschen weit weg von Alltagsproblemen, beziehungsweise so wie Nachhaltigkeit momentan beworben wird. Und Bildung ist nachhaltig. Soziales ist nachhaltig. Wir hatten ja vorhin über die Wohlfahrtspflege gesprochen, beziehungsweise über die Träger aus dem Bereich. Und wenn Sie sich die Träger angucken oder Trägerlandschaft, die sterben aus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Weil kein Nachwuchs da ist, also vor allem bei uns im Osten, kein Ehrenamtler, keine Ehrenamtler da sind und weil die Strukturen zu schwach sind, unterfinanziert. Befristete Verträge, man findet kein Personal. Das heißt, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, was ist denn in den 10 oder 15 Jahren zum Beispiel mit den Tafeln, Obdachloseneinrichtungen und. Und wenn diese sozialen Strukturen nicht mehr da sind, dann haben wir aber erst ein riesengroßes Problem.
Herr Buchhorn, möchten Sie reagieren oder?
Ja,
das noch gesagt, ergänzen?
Ich sehe es ja genauso. Und die Geschichte, wir sind natürlich im Osten auch ein bisschen verwöhnt gewesen. Die 90er Jahre waren geprägt durch die extreme Arbeitslosigkeit. Und gerade in den Vereinen und auch in diesen ganzen Geschichten waren natürlich die Leute, die waren mit 55 noch nie alt oder auch mit Anfang 50 und waren vom Arbeitsmarkt aussortiert. Sie waren auch arbeiten gewöhnt, das darf man auch nie vergessen, was heute ja auch nie mit der nächsten Generation da immer unbedingt da ist. Und die haben natürlich Arbeit gesucht und die waren dankbar, dass sie solche Arbeiten hatten und haben da richtig viel bewegt. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Forderung, es zerreißt einen ja regelrecht. Also ich sehe das ja an mir, also die Gesellschaft verlangt ja auch viel heutzutage. Also ich sag mal, vor 100 Jahren hätte ich deutlich weniger Familienarbeit leisten müssen. Wir hätten sicherlich auch da jemanden noch zu Hause gehabt, der ganztägig quasi da mithilft. Und dass die Ehefrau zu Hause war, war damals auch Standard. Da hätte ich natürlich Donnerstag Zeit gehabt für eine Parteiversammlung und solche Sachen. Also es ist auch ein absolutes Zeitproblem. Wir machen uns die Zeit kaputt mit Nebensächlichkeiten, mit E-Mail-Schreiben, mit irgendwelchen sozialen Netzwerken und kommen an die richtig wichtigen Sachen nicht dran. Wir treffen uns zu wenig, wir reden zu wenig miteinander an den entscheidenden Stellen. Da sitzen immer die gleichen zusammen und die kommen natürlich nicht auf neue Ideen. Und das ist das Problem.
Was wären denn für Sie die wirklich wichtigen Sachen, Herr Buchhorn?
Die Leute sollen sich einfach mehr treffen. Das ist nach wie vor mein Punkt, weil, wie gesagt, wenn man miteinander redet, da verschwindet fast alles. Aber wo man sich trifft, ist letztendlich egal. Also man muss quasi auch die Gruppen zusammenbringen. Also ich sehe das bei uns auch, weil also bei uns die ersten Rumänen und Polen gearbeitet haben, da war das, die Skepsis groß. Das ist halt gar keine Frage mehr.
Bei Ihnen im Betrieb?
Klar. Das sind Sachen, wer miteinander arbeitet und wenn die sehen, dass der andere genauso hart arbeitet, dann gibt es kein Problem mehr. Das ist ganz einfach. Das Problem entsteht immer da, wo eben jemand Vormittag auf einer Parkbank sitzt und quasi nicht arbeitet und dann von vielen gesehen wird. So, und das ist dann ein Riesenproblem. Aber die Leute, die da reinplotzen und die auch was erreichen wollen, die sind kein Problem. Und das lernt man sich auf Arbeit kennen. Man muss sich im Verein kennen, man muss einfach die Gemeinsamkeiten ausnutzen, muss die zusammenbringen. Und dann verselbstständigt sich das Ganze.
Also wenn ich direkt was dazu sagen durfte, ich sehe das genauso. Also für mich, Arbeit ist immer noch der beste Weg zur Integration. Also Arbeit und vorgesetzt ist ja noch die Sprache. Also dass man auch im Arbeitsleben richtig kommunizieren kann, dass man mit den Kollegen auch Kontakte knüpfen kann. Sprache ist das A und O, sage ich immer wieder. Aber durch die Arbeit bekommt man ja auch neue Netzwerke. Und Begegnungsorte sehe ich auch genauso wie Sie, Herr Buchhorn. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Da hatten wir 3 Generationen zusammen gewohnt und gelebt. Und da habe ich zum Beispiel Kochen von meiner Oma gelernt. Die Großtante hat uns da Russisch beigebracht und. Also diese Großfamilien gibt es ja in dem Sinne bei uns nicht mehr. Abwanderung ist ja im Osten momentan ein riesengroßes Thema, aber vor allem ein riesengroßes Problem, weil 2. und 3. Generation der Kinder einfach nicht da sind, die fehlen. Und dadurch ist es, also zumindest das ist meine Theorie, Sprachforderung ist ja bei den Kindern ein großes Problem. Und dazu kommt auch noch diese soziale Fähigkeiten, die man in so einer Großfamilie entwickelt. Ich setze mich für meine Familie ein, die Familie unterstützt mich, wenn ich diese brauche und Ähnliches, das wird ja so kaum noch praktiziert. Und ich glaube, das sind auch, also wenn ich mir jetzt Dessau-Roßlau angucke oder grundsätzlich Sachsen-Anhalt, aber auch Sachsen, Abwanderung und Abwanderung von jungen Fachkräften oder Arbeitskräften, das ist ein großes Problem. Und Begegnungsorte, wo man nur für 2-3 Stunden zusammenkommt, das ist nicht ausreichend. Was wir brauchen, sind Begegnungsräume, so wie früher, dass man irgendwo hingeht. Das kann eine Kneipe sein, das kann, was weiß ich nicht, irgendwo so ein Restaurant sein, wo man mit wenig Geld einfach schöne Zeit haben kann mit Gleichgesinnten, Freunden, was auch immer, vielleicht auch fremden Menschen.
Aber wer ist denn dann verantwortlich, diese Räume zu schaffen? Ich meine, klar, dass es Kneipen gibt oder Cafés oder vielleicht auch Vereine als Orte, wo man sich austauschen, wo man sich treffen kann. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Aber es klingt jetzt zumindest für mich gerade so von Ihnen beiden, dass diese Räume eigentlich fehlen, oder nicht? Mhm.
Diese Räume fehlen, weil irgendjemand muss die ja sanieren, muss sich drum kümmern und mindestens eine Person muss sich ja um Müll und etc. Kümmern. Also letztendlich geht es halt darum, dass jemand da ist oder vor allem auch die Kommune, die Stadt oder auch der Landkreis sich darüber Gedanken macht, was brauchen die Menschen vor Ort. Und meistens sind das niedrigschwellige Angebote, ohne Zwang, ohne große Verpflichtung und vielleicht auch ohne Mitgliedschaft. Die Freiheit ist ja hier entscheidend. Das ist einfach freie Entscheidung treffen kann und heute Abend um 18 Uhr gehe ich dahin, weil ich weiß, ich treffe da meinen Kumpel XY.
Also ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte ist, die Räume fallen ja auch dadurch weg, weil letztendlich unsere Lohnkosten exorbitant hoch sind. Jetzt meine ich nicht bloß den Lohn, der ausgezahlt wird, sondern der dann hinten noch vom Arbeitgeber quasi getragen werden muss. Und ob das die kleine Kneipe ist, die sich dann nicht mehr rechnet, wenn da unter 100, 200 Leuten am Tag kommen, das sind alles Sachen, die sich nicht mehr rechnen. Es rechnet sich, selbst für mich als Geschäftsführer kann ich nicht ohne weiteres, wie gesagt, jemanden zum Beispiel zu Hause nehmen, weil letztendlich kostet mich das 3.500 Euro von meinem Gehalt und da ist für die Familie dann auch nichts mehr da. Wenn ich die Pflege einer Familie leiste, dann wird sie sehr gering vergütet. Wenn sie professionell erbracht wird, ist sie richtig teuer. Wenn ich teils mache, bleibt für die persönlichen 23 Stunden fast nichts mehr übrig. Der professionelle Teil frisst alles auf, weil aber auch da die Pflege, da, zu Recht verdienen die mehr. Aber der Batzen, der oben drauf geht, wie viele Stunden wir jeder arbeiten müssen, um uns eine Stunde von unserem Nachbarn leisten zu können, das ist für mich ein wesentlicher Ansatz, warum diese Räume immer kleiner werden. Weil es einfach zu viele Leute bedarf. Und wenn ich das mit Förderung anfange, das noch kurz sagen zu können, habe ich immer das Problem, dass ich möglicherweise wieder Gruppen schaffe. Weil eine Förderung hat immer Voraussetzungen. Da muss ich irgendwann ein bestimmtes Konzept umsetzen. Da schließe ich schon wieder welche aus.
Ich erinnere mich gerade noch an etwas, Herr Buchhorn, was Sie zu Beginn gesagt haben, als Sie sich vorgestellt haben, dass es eben auch eins Ihrer Anliegen ist, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Tun Sie konkret etwas dafür oder was ist da so Ihr Antrieb? Das würde ich gerne noch mal besser verstehen.
Konkret ist es natürlich dann, dass man quasi in die Räume reingeht, wo in Anführungszeichen die anderen sitzen.
Wer sind die anderen?
Das klingt jetzt doof, aber letztendlich ist ja so, es gibt ja nun mal verschiedene politische Einstellungen, es gibt verschiedene Meinungen zu irgendwelchen Sachen und wenn ich da bestimmte Gesprächsangebote in Bautzen oder so lese, dann weiß ich, dass das erstmal grundsätzlich nicht meine Meinung ist und eigentlich auch nie ich die Zielgruppe bin. Ich gehe trotzdem hin, höre mir das an und es ist ja dann schon interessant, A, kann man ja auch mal eine Frage stellen. Und B, bildet sich das Weltbild weiter und man kommt auch auf Sachen, wo dann wieder Gemeinsamkeiten auftauchen zwischen den verschiedenen Strömungen und die dann aber trotzdem besorgniserregend sind. Man muss einfach immer bereit sein, da zu reden, sich offen zu zeigen, aber eben auf die Missstände hinzuweisen. Also ich gehe da rein und sage, was ich denke und damit erziele ich letztendlich dann auch, weil es ist ja nicht so, dass niemand reden will. Also man erreicht dann schon was. Also ich kann auch mit einer Karen Leiber über Wohnungspolitik reden. Das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Und wir haben auch dort Gemeinsamkeiten. Und ich habe sicherlich andere Herangehensweisen, was vielleicht das angeht, dass wir am Ende mehr Wohnungen haben. Aber das Ziel ist ja trotzdem gleich. Weil das Problem ist da und das Problem muss gelöst werden.
Das heißt, den Herrn Buchhorn kennt man in Bautzen, weil Sie sich in jede Gesprächsrunde einbringen und gegebenenfalls auch mal Positionen vertreten, die beim Gesprächsangebot vielleicht unerwartet sind?
Ja, denke ich schon. Also wie gesagt, ich bin aber auch letztendlich, selbst wenn ich auf einer Demonstration bin, ich sage mal, die mir näher ist, auch da muss man auf bestimmte Leute einwirken, die jetzt sagen zur Polizei, wir brauchen eine neue Polizei und was weiß ich. Und da bestimmte Sachen komplett in Frage stellen. Auch da, es ist ja nie so, dass man, wenn man jetzt eher eine Sache hat, wo man sagt, die würde ich unterstützen, auch dort gibt es ja dann wieder Sachen, die ins Extreme gehen. Und es ist überall Arbeit, aber das ausgleichende Element, das fehlt eben häufig. Und da sitzen die in ihrer Blase und jeder ist der gleichen Meinung und die ein bisschen stiller sind, sagen nichts.
Wissen Sie, ich glaube auch, dass die Menschen grundsätzlich von Natur aus nicht böse sind. Also zumindest ist das meine große Hoffnung. Kein Kind kommt zur Welt mit irgendwelchen rassistischen Gedanken oder Ähnliches. Also wir werden dazu erzogen. Das ist sehr oft unser Umfeld, das ist sehr oft unsere Sozialisierung und sehr oft sind das auch schlechte Erfahrungen. Und natürlich gibt es Menschen, die gefährlich sind. Und Sie wissen ja auch, von welchen Menschen ich spreche. Gerade narzisstische Gedanken, die möchte ja auch keiner hören oder darüber möchte man ja auch nicht diskutieren. Es gibt einfach Sachen, die macht man und sagt man nicht. Und das ist auch Gesetz und Verfassung auch geschützt. Und da gibt es ja auch noch Menschen, also gerade ich begegne ja im Alltag sehr oft einfach nur unzufriedene Menschen. Die sind nicht böse, die sind tatsächlich unzufrieden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die halt auch nicht wissen, wie man mit dieser Unzufriedenheit umgeht. Sei es die rasante Digitalisierung, sei es der Wohnungsmarkt oder auch die niedrigen Renten, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, also bevor ich das Sozialamt in meinem Bereich hatte, hätte ich nicht gedacht, dass es deutschlandweit so viele ältere Menschen gibt, die wirklich sehr, sehr wenig Geld pro Monat zur Verfügung haben. Sehr wenig. Das war mir alles so nicht bewusst und ich glaube, viele Menschen verstehen das immer noch nicht. Also wenn ich von Armut spreche, und zwar im hohen Alter, dann spreche ich von Menschen, die mit 500, 600 Euro pro Monat klarkommen müssen. Und das sind, Gott weiß, keine Einzelfälle. Und daher verstehe ich, also diese Enttäuschung oder Unzufriedenheit, das ist, glaube ich, auch was Menschliches. Aber ich habe noch nie, und da kann ich wirklich ganz ehrlich zu Ihnen sein, ich habe noch nie Menschen getroffen, die mich zum Beispiel abwerten, weil ich irgendwo anders geboren bin oder anders. Also wenn man mit Menschen spricht und wenn dieses Gespräch auch tatsächlich auf dem Niveau stattfindet, wo man sich auch menschlich begegnen kann. Es gibt, wie gesagt, Menschen, mit denen würde man ja auch privat nichts zu tun haben wollen. Ja, die gibt's definitiv. Aber wo diese menschliche Seite einfach zum Vorschein kommt und wo sprachliche Verständigung möglich ist, meistens kann man auch sehr schnell sagen, weißt du was, das Thema passt jetzt nicht, komm, lass uns über was anderes reden. Das funktioniert. Aber reden und vor allem auch die richtige Sprache finden, sind ganz wichtig. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo auftrete und Rede halte, muss ich immer aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, dass mir nichts rausrutscht, was ich nicht kenne oder irgendwelche Begrifflichkeiten, die halt momentan nicht im Trend sind oder sehr kritisiert werden. Und wenn ich jetzt schon sage, ich habe damit ein Problem, kann ich mir gut vorstellen, dass es viele Menschen sind, die einfach verunsichert sind, weil die das Gefühl haben, egal was die sagen, das wird immer kritisch beurteilt und man wird in so eine Ecke gestellt. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, dass man mit der Kritik anders umgeht. Wir sind alle kritikfähig und wir müssen auch alle Kritik aufnehmen können. Und ich habe das Gefühl, dass das momentan so nicht passiert.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt Wendezeit oder auch Transformationserfahrungen zurückkommen, weil das etwas ist, was man, wenn man über die östlichen Bundesländer spricht, einem ja auch immer wieder begegnet. Wie viel Ihrer Einschätzung nach hat diese Wendezeit eigentlich ja noch zu tun mit der Frustration, die eben teilweise immer noch erlebt wird?
Klar, die Wendezeit hat die Leute geprägt. Es gab eine extreme Arbeitslosigkeit. Das hat auch die Folgegeneration geprägt, das ist gar keine Frage. Aber vor allen Dingen die, sag ich mal, ungefähr so alt sind wie ich, also die zur Wendezeit dann schon um die 18 waren wenigstens.
Dürfen wir das verraten, ja. Herr Buchhorn? Sie sind so um die 50, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Wenn Sie nicht wollen, dass es also.
Alles gut.
Aber es ist so, ne? Genau. Ja.
Jedenfalls haben wir die 80er Jahre da als Jugendlicher erlebt. Die Jugend ist ja nun mal die Zeit, die sehr intensiv ist, wo man Ungerechtigkeiten natürlich auch anders begegnet und wo man auch sich eine Meinung prägt und wo man jetzt endlich auch 89, 90 dann natürlich durch sein Engagement was erreicht hat, auch relativ schnell was erreicht wurde. In der Schule konnte man Lehrer absetzen, also es war eine politisch interessante Zeit. Also das 89, 90, das ist eine Zeit, die würde ich nie aus meinem Leben streichen wollen. Dagegen ist das jetzt überhaupt nicht schnelllebig, muss man so sagen. Also da konnte eine Woche später schon wieder alles anders sein. Aber was wir uns vor allen Dingen da bewahrt haben, ist ein feines Gespür, wenn wieder was ein bisschen autoritärer wird. Und da ist eben jetzt in den letzten Jahren viel passiert. Und das ist eben auch, wenn man so guckt, wer so jetzt Parteien verlassen hat und ist sogar egal, ob grün, rot, schwarz, sind ja FDP, es ist in allen Parteien, sind wirklich Leute, Querdenker rausgegangen, die sagen, hier passiert gerade was mit dem Land. Und das spüre ich eben auch, und das spüren sehr viele hier im Osten, deswegen ist da nochmal die politische Unzufriedenheit sicherlich höher. Und natürlich ist der materielle Wohlstand in Gänze gesehen, wie Frau Dr. Achmann nur sagt, natürlich geringer als im Westen. Und auch das ist natürlich, die Decke ist einfach dünner. Da ist natürlich auch schneller, ist man bei der Hand zu sagen, hier müssen wir jetzt unbedingt was ändern. Das bisschen Wohlstand will ich jetzt nicht aufgeben. Und das ist natürlich schon eine Ostproblematik. Deswegen finde ich einfach, dass mein Gefühl ist schon, dass der Osten jetzt einfach ein bisschen vorne weggeht. Also ich glaube schon, dass die Entwicklung, das merke ich auch, ich treffe ja nur genug auch Geschäftspartner und Co. in den alten Bundesländern, die Entwicklung hat dort auch lange eingesetzt. Also alle, die ein bisschen über den Tellerrand gucken, die bestätigen einem das. Also das Problem ist da auch schon da. Aber es ist eben noch ein bisschen traditioneller und es ging so viele Jahre gut und da ist das Vertrauen einfach in die Institutionen deutlich höher.
Was meinen Sie denn mit autoritärer, weil Sie das eben nochmal gesagt haben?
Ja, die Frau Dr. Hachmann hat es ja auch schon mit ihren Begrifflichkeiten, dass man da sehr, sehr aufpassen muss, manchmal, was man mittlerweile für Worte gebraucht. Oder wie gesagt, auch die rechtsradikale Keule, das war in den 80er Jahren das Gleiche. Also das habe ich schon mal erlebt. Also das wurde auf alles drauf gelabelt, was irgendwie nie in den Sozialismus passte. Und da sind natürlich gerade die Ostdeutschen allergisch dagegen, ist klar. Also jedenfalls alle, die es noch erlebt haben. Und ich persönlich nehme auch den derzeitigen Rechtsruck, sogenannten, also im Vergleich zu den 90er Jahren ist das eigentlich jetzt hier deutlich entspannter, das Land, also auch in den ostdeutschen Bundesländern.
Wenn Sie jetzt gerade nochmal den Rechtsextremismus ansprechen, Herr Buchhorn, das würde ich einfach gerne noch ergänzen an der Stelle. Und Sie sagen, naja, Sie nehmen das eigentlich gar nicht als so krass wahr. Also die rechtsmotivierten Gewalttaten in Sachsen haben im vergangenen Jahr um 1/5 zugenommen. Das nochmal als Ergänzung ist natürlich auch immer die Frage, warum nehmen Menschen das vielleicht gar nicht so wahr? Also Menschen wie Sie, haben Sie eine Idee dazu?
Ja gut, man muss ja auch sehen, was jetzt mittlerweile alles reingerechnet wird. Und gerade die 3 Jahre, Corona-Jahre, die 2 Jahre waren ja da auch sehr angespannt. Und das ist natürlich da viel rechts gelabelt wurden, dann ist das Problem des Antisemitismus, wird auch teilweise nicht richtig zugeordnet. Ich will gar nicht die Zuordnungsprobleme. Wie gesagt, es gibt die rechte Gewalt, gar keine Frage. Es gibt auch linke Gewalt, ich lehne beide ab. Es gibt auch islamische Gewalt, es stört mich alle Gewalt, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt durch Bautzen gehe oder wenn ich jetzt hier im Umfeld bin, also ich habe echt nicht das Gefühl, dass das mehr geworden ist.
Wobei gerade der Landkreis Bautzen laut dem sächsischen Verfassungsschutz einen Schwerpunkt rechtsextremer Betätigung in Sachsen darstellt. Aber ich will an der Stelle einfach nur sagen, also es gibt eben auch andere Lebensrealitäten, möchte aber trotzdem nochmal auf meine eigentliche ursprüngliche Frage zurückkommen. Und die war ja die Wendezeit. Welche Nachwirkungen hat das eben vielleicht auch noch? Sie sagen, Herr Buchhorn, ja, das gibt es. Jetzt wollen wir nochmal Frau Hachmann dazu hören, weil ich glaube, Ihre Perspektive könnte auch interessant sein. Denn Sie haben ja mit Ihrer Geschichte vielleicht auch noch mal eine spezielle Sicht eben gerade auf diese Transformationserfahrungen, oder?
Ich bin 89 geboren und wie Herr Buchhorn schon sagte, ich glaube, das war eine sehr spannende Zeit, vor allem für meine Eltern. Ich habe das damals so bewusst nicht mitbekommen, aber mit 5, 6 Jahren in Georgien hat man halt schon so ein bisschen was vom Krieg gehört, ein bisschen was von der Zerfall der Sowjetunion und die Folgen, die waren drastisch. Und wenn man jetzt hier den Osten mit dem, so wie ich vorhin sagte, den richtigen Osten oder Georgien oder Armenien, Aserbaidschan vergleichen würde, bei uns war wirklich alles brach. Also da gab es überhaupt nichts mehr. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie die Generation meiner Eltern damit umgegangen sind, das sind, glaube ich, genau diese Verbindungen, die ich ganz am Anfang auch genannt hatte. Man musste kämpfen. Man wurde abgewertet, man war auf einmal nichts mehr wert, es gab nichts mehr. Jeder war dazu bereit, jeden beliebigen Job anzunehmen, um irgendwie die Familie ernähren zu können. Und ich glaube, diese Zustände, die kennt man. Und wie Herr Buchhorn schon sagte, es gab wenig solche bewegende Zeiten in der deutschen Geschichte wie die Wendezeit. Was ich aber auch gerne erzähle, ist, ich habe neulich eine Dame kennengelernt, sie ist jetzt so kurz vor der Rente und da sagte sie zu mir, wissen Sie, als ich damals kurz nach der Wendezeit meinen Job bekam, sagte sie zu mir, damals musste ich halt eigentlich alles gefallen lassen, um den Job zu behalten. Damals waren Familienfreundlichkeit, Kinder und Elternzeit ja kein Thema. Und jetzt bin ich kurz vor der Rente und jetzt sagen mir alle die jungen Kollegen, die brauchen deine Unterstützung, du hast ja keine kleinen Kinder mehr, du bist ja kurz vor der Rente. Und verstehen Sie, was ich meine? Also ich glaube, diese Ungleichbehandlung oder dass man sagt, damals musste ich ja schon einiges mitmachen, weil es nicht anders ging und auch jetzt werde ich als nicht besonders gut behandelt. Ich glaube, das prägt diese Generation von Menschen, die sehr stark kämpfen mussten. Und was zum Beispiel meine Eltern auch uns mitgegeben haben, zum Beispiel, ich kenne von meinen Eltern jetzt nicht, dass die krank waren 2, 3 oder 4 Wochen. Das durfte man ja gar nicht. Herr Buchon kann das bestimmt bestätigen. Kurz nach der Wende hätte sich keiner erlauben können, 5 oder 6 Wochen einfach auszufallen, weil das nicht möglich war. Da hätte man ja gar keinen Job mehr gehabt. Und ich glaube, diese Arbeitsmoral, die prägt den Osten sehr stark. Was die Generation aber ausmacht, ist, dass man sehr viel opfern musste und auch sich sehr oft klein machen müsste oder kleiner als man war, um überhaupt weiterzukommen. Und ich glaube, diese Ungleichbehandlung oder wenn man jetzt sehr oft, also auch vorhin haben wir darüber gesprochen, was ist, wenn manche Menschen einfach auf der Bank sitzen und nicht arbeiten gehen oder einfach Wohnungen bezahlt bekommen und Versicherungen, das wird natürlich gleich als Warnsignal wahrgenommen, weil man sagt, also ich habe damals nichts bekommen und jetzt bekommen halt die anderen alles geschenkt. Verstehen Sie, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, rein menschlich ist dieser Punkt schon nachvollziehbar. Mhm.
Also im Prinzip, ich versuche es jetzt nochmal in meinen Worten zusammenzufassen, im Prinzip der Punkt, warum habt ihr mich eigentlich nicht wahrgenommen damals in der Wendezeit? Aber die anderen, die dann vielleicht auch irgendwann nach Deutschland gekommen sind, vielleicht konkret im Jahr 2015, als wir die Flüchtlingsbewegung hatten, die bekommen vielleicht mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuwendung, soziale, finanzielle, wie auch immer. Und das empfinden die Menschen nach wie vor als ungerecht?
Denke ich schon. Also ich glaube schon, dass das bei vielen tatsächlich rein menschliche Aspekte sind, wo man sich fragt, ich musste damals ja auch Überstunden machen und meine Kinder sind ja auch in der Wochenendkita groß geworden oder was auch immer. Und dass man jetzt sagt, auch was Herr Buchan schon sagt, jetzt, es ist nicht nur die Sprache, sondern auch wie die neue Generation zu Recht, würde ich an der Stelle sagen, aber mit der Arbeitsmoral umgeht, was meine Generation nie gelernt hat. Also für mich Arbeit und unbefristete Arbeitsverhältnisse waren immer das höchste Ziel und alles andere war nachrangig. Und wenn ich mir jetzt meine Nichte angucke, die 21 ist, sie sieht die Welt ganz anders als ich.
Herr Buchan, haben Sie eigentlich in dieser Zeit auch mal überlegt, in den Westen zu gehen? Das ist die Frage an Sie und Frau Hachmann. Warum sind Sie eigentlich von Tiflis aus dann nach Dessau gekommen oder gegangen?
Also ich habe das nie überlegt. Das lag aber vor allen Dingen in der Familie und im Freundeskreis, auch in persönlichen Erlebnissen in der Zeit, die jetzt wenig mit der Gesellschaft zu tun hatten, dass das da nie ein Weg war. Und dann ist, glaube, war das auch ganz interessant. Also ich sag mal, die 1970 bis 72 Geborenen sind relativ viele hier geblieben. Und das, weil die haben ja die Lehre noch angefangen, 89, 88, 87. Schlimmer war es dann Anfang 91, 92, wo es keine Lehrstellen mehr gab. Also da kenne ich deutlich mehr Leute, auch im erweiterten Freundeskreis, die dann die alten Bundesländer aufsuchen mussten. Also das ein bisschen Glück gehörte dazu, weil man quasi eine Lehre hatte. Und nach der Lehre dann Zivildienst macht man ja meist auch eher örtlich. Hatte zwar auch die Schulung ansprechend in Bodelshausen und so, also habe da auch die alten Bundesländer auch kennengelernt, war damals total erschrocken, dass da 90% in dem Kurs noch nie den Osten gesehen hatten. Und dann letztendlich Studium in Dresden, ja, es war, und bestimmte Sachen waren dann einfach, ich war eigentlich da immer recht traditionell unterwegs. Ich habe auch im Nachgang mal überlegt, ob ich, wenn jetzt das System, der Systemsturz nicht gekommen wäre, was passiert wäre. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit hätte ich das Leben wahrscheinlich hier auch durchgestanden irgendwie.
Frau Hachmann, Frage an Sie war, warum sind Sie von Tiflis aus dann irgendwann in Dessau gelandet?
Ja, bei mir war das etwas anders als bei Herrn Buchon. Also bei mir war es halt schon mit, also damals war ich 18, beziehungsweise ich bin mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen und in 5 Tagen bin ich dann 18 geworden. Für mich war es halt so, ich habe mir überlegt, welche Perspektive hast du denn in deiner Heimat? Und reich geboren bin ich nicht. Reiche Bekannte oder Bekanntenkreis hatte ich auch nicht. Also habe ich mir überlegt, wenn du weiterkommen willst und studieren willst, dann musst du irgendwo hingehen, wo du auch Chancen hast. Und Georgien zur damaligen Zeit, also auch jetzt, das ist ein Land im Umbruch. Also auch jetzt passieren ja politische Veränderungen. Aber es ist leider so, dass das, was wir unter Demokratie oder unter einer demokratischen Ordnung verstehen, ist in Georgien noch lange nicht angekommen. Und ich glaube, heutzutage würde ich das nicht mehr machen, weil ich ja weiß, was ich alles damals durchmachen musste. Ich bin mit meinem Koffer quasi ganz alleine nach Deutschland gekommen. Meine Familie ist in Georgien. Und ja, ich bin hier angekommen und danach kamen 2 sehr harte Jahre, wo ich mich durchkämpfen musste. Ich sprach nicht so gut Deutsch, also ich habe Deutsch dann tatsächlich durch Arbeit besser gelernt. Aber es waren keine einfachen Zeiten. Was mich aber, glaube ich, vor allem, also beziehungsweise warum Deutschland für mich so interessant war, war vor allem die Möglichkeit, dass ich hier was erreichen kann, dass ich hier jemand bin, der auch ohne Geld und ohne reiche Bekanntschaft was werden kann.
Wir haben darüber gesprochen, ne, was die Menschen frustriert, was das so aus ihrer Wahrnehmung heraus ist. Was müsste und was kann denn eigentlich die Politik leisten, damit es weniger Unzufriedenheit gibt, Herr Buchhorn?
Die Frage ist, ob die Politik das als erstes leisten kann. Ich glaube, Ihre Branche ist als erstes gefragt.
Die Medien, meinen Sie?
Die Medien. Mhm. Also zumindest die Medien, die wir gesagt kriegen, das sind die Medien. Also es gibt
ja, wäre jetzt die Frage, was sind die Medien?
Genau, also ich sag mal so, wofür wir Rundfunkgebühr bezahlen. Da ist es vielleicht ganz gut gefasst.
Und, also der öffentlich-rechtliche
Rundfunk. Öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier wirklich eine Aufgabe, weil der letztendlich ja auch dafür da ist, der Politik auf die Finger zu hauen. So, und das passiert in meinen Augen deutlich zu wenig. Also es wird sehr viel toleriert.
Woran machen Sie das fest?
Ja, gucken Sie, wenn Sie die Berichterstattung angucken, also wenn Sie was zu den offengelegten RKI-Protokollen finden wollen, dann brauchen Sie in die ARD und ZDF in die Mediathek gucken. Als Beispiel, obwohl das ein wesentliches Problem ist, was sehr viele Menschen nach wie vor umtreibt, dass da Ungerechtigkeiten passiert sind, die ich nicht so einfach wegwischen sollte. Oder also was auch, wofür früher Politiker zurückgetreten sind. Einkaufsbon-Affäre, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, der falsche Briefkopf verwendet. Heute passieren Sachen. Wie gesagt, also unsere Innenministerin ist da ein typisches Beispiel. Also bestimmte Sachen, die jetzt so schief gehen, das hätte früher mal zum Rücktritt geführt. Und da fällt die Medien fallen einfach aus. Also sie müssen doch im Prinzip darüber berichten, was ist, und nie da irgendwas in Schutz nehmen, sondern den Finger in die Wunde legen. Und das, denke ich, das würde auch viel von dem Frustrationspotenzial runternehmen. Also weil es hören und sehen schon noch sehr, sehr viele.
Gut, das
die öffentlich-rechtlichen Medien.
Ja, ich nehme das an, überhaupt gar kein Problem. Glaube nur, dass das natürlich auch eine sehr pauschale Aussage ist. Und wenn wir uns ja hier jetzt schon treffen, um ein bisschen differenzierter über die ostdeutschen Bundesländer zu sprechen, könnten wir das vielleicht auch an dem Punkt tun. Okay, Sie sind nicht einverstanden oder Sie vermissen in der Medienberichterstattung mehr kritische Positionen, finden das vielleicht auch an der einen oder anderen Seite zu einseitig. Ich komme noch trotzdem nochmal zurück auf meine Eingangsfrage, weil wir eben die Landtagswahlen haben und wir als Medien keine Politiker sind. Was müsste oder könnte die Politik leisten, damit es weniger Unzufriedenheit gibt?
Also der Herr Kretschmer versucht es ja, den Leuten zuzuhören. Das ist grundsätzlich wichtig. Natürlich müssen mehr Leute in die Politik, die auch Lebenserfahrung haben, die also praktische Lebenserfahrung haben. Da ist natürlich auch in den letzten Jahren viel passiert, dass da die deutlich zurückgegangen ist, weil praktische Erfahrungen sind eben durch nichts zu ersetzen. Das reicht eben dann wirklich nicht, wenn man was erzählt bekommt. Also man muss einfach da auch entsprechende Erlebnisse haben, um bestimmte Sachen zu verstehen. Ob das sozial ist, es gehört alles dazu, dass man bestimmte Sachen einfach versteht und dass man da entsprechend dann auch mal für was kämpft und nie jede Position einnehmen kann. Und das ist, wie gesagt, da ist momentan, da baue ich einem auch keine Brandmauern. Ich suche die Gemeinsamkeiten, was wir erst schon mal hatten. Das gilt auch da. Also wenn ich da jetzt so einen Popanz aufbaue und sage, bloß weil das von denen kommt, dann schlage ich schon mal nein. Das bringt doch nichts. Das bringt absolut uns nicht weiter. Es ist doch nie so, dass die einen alle ganz schlau sind und die anderen alle ganz dumm. Also sehen Sie jetzt. Jetzt haben wir quasi Bündnis Sahra Wagenknecht. Also ich finde es eigentlich traurig, dass in einer Partei in Deutschland nach einer Person benannt ist. Aber
warum
trotzdem hat sie ja ganz gute Ansichten. Also ich könnte mich mit ihr auf jeden Fall treffen und sind da in vielen Sachen auch einer Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass die da eine ganze Reihe FDP-Stimmen aufsaugt, die mit der Liberalität der letzten 3 Jahre da überhaupt nicht einverstanden sind, weil sie da schon ein paar Sachen quasi erstmal grundsätzlich sagt, die jetzt in letzter Zeit falsch laufen. Was natürlich, die Wirtschaftspolitik ist natürlich eine Sache, da würde ich auch kritisch mit ihr reden, das ist gar keine Frage, aber das meine ich ja, aber die jetzt auf einmal die Idee, obwohl man nie, bei uns in Sachsen, das ist im Prinzip Sahra Wagenknecht auf dem Wahlplakat, die wird überhaupt nie gewählt. Und ich verstehe das nicht. Und da trotzdem denken da ernstlich welche drüber nach, dass wir im Ernstfall mit denen da irgendwas machen.
Okay, nur um das nochmal besser zu verstehen, weil Sie eben gesagt haben, Sie finden es eigentlich traurig, dass die Partei nach Sarah Wagenknecht benannt ist. Das heißt, das ist Ihnen zu sehr konzentriert auf die Person und zu wenig auf die Politik? Oder was meinen Sie genau?
Das ist schon eine Art Personenkult in meinen Augen.
Okay. Gut, nur um das nochmal klar zu kriegen zum Verständnis. Okay, Frau Hachmann, Sie wollen wir natürlich auch nochmal hören. Also was meinen Sie, was kann Politik leisten, was müsste sie leisten, damit es weniger Unzufriedenheit gibt? Ist die Politik wirklich der erste Ansprechpartner oder würden Sie auch sagen, da müsste man vielleicht auch erstmal noch woanders gucken?
Ich glaube, Politik ist schon der richtige Ansprechpartner. Also was ich persönlich sehr vermisse, ist eine transparente, verständliche Sprache. Wenn wir uns gemeinsam, oder ich meine, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, aber wenn man Politiker reden hört oder Politikerinnen, sehr selten hat man das Gefühl, dass man wirklich jedes Wort verstanden hat oder verstehen muss. Und ich bin selbst eine Kommunalpolitikerin. Sehr oft sind sowohl die Reden als auch die Themen einfach mittlerweile so abgehoben, dass ein ganz normaler Stadtbürger gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Und das darf nicht sein. Ich glaube, eine korrekte, transparente, also mit korrekt meine ich einfach, ja, freundlich und angemessen, aber vor allem meine ich eine transparente, verständliche Sprache, ganz wesentlich für eine gute Demokratie. Wenn das Volk die Regierung schon sprachlich nicht verstehen kann, dann kann das nicht funktionieren. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir über das Gleiche im Grunde genommen sprechen, aber wir sprechen unterschiedlich darüber und wir verstehen uns deshalb halt auch nicht. Das ist das eine. Das andere, wir haben ja vorhin über rechtsextreme Tendenzen im Osten gesprochen. Und die waren schon immer da, wie Herr Buchen schon sagt, also gerade in der Wendezeit, damals hat Polizei nicht ermittelt. Oder damals war Polizei oder hat zumindest ein Auge zugemacht. Und in der DDR konnte ja sowas gar nicht geben. Das war ja grundsätzlich halt verboten. Also rassistische Morde hat man ja gar nicht sehen wollen. Und deshalb sind die ja auch aus Statistiken verschwunden. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sagt, also gerade Rassismen entstehen dort, wo sehr, sehr wenig Bildung vorhanden ist. Und ich bin eine Bildungspolitikerin und das aus Überzeugung. Ich habe ja vorhin schon einiges über mich erzählt und Sie merken ja schon, ich bin da recht ehrlich, wenn es um meine Person geht. Und wissen Sie, wie oft ich hier Kinder begegne, die wirklich mit nichts durchs Leben gehen, die noch nie im Urlaub waren, die in einer unsanierten Schule sitzen und die vielleicht auch noch gemobbt werden, weil die keine Nike-Schuhe anhaben. Und dass aus diesen Kindern eines Tages Menschen entstehen könnten, rein theoretisch, die vielleicht Hass gegenüber anderen Menschen verspüren, das kann ich nachvollziehen. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass das nicht passiert. Und ich glaube, da ist die Politik schon sehr wohl gefragt, wo wir die Prioritäten setzen. Und wenn ich jetzt mir die Schuldenbremse angucke, wo Soziales überhaupt nicht vorgekommen ist, da frage ich mich, wer vertritt bitte die Interessen von Menschen, die sehr wenig haben? Wer vertritt Interessen von Menschen, die überhaupt keine Bildung haben? Und wenn wir über rechtsextreme Strukturen sprechen, sollen wir uns auch damit beschäftigen, was geben wir denn diesen Menschen, also vor allem jetzt jungen Menschen, die für die Zukunft auch eine Chance brauchen. Und die soziale Schere, und das ist auch der dritte Punkt, die soziale Schere in der Bundesrepublik ist momentan extrem breit. Also wir haben eine kleine Gruppe von Menschen, die wohlhabend ist und recht gut verdient, die können sich einiges leisten, und eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen, die haben tatsächlich wenig. Und ich glaube, das sind alles Missstände, die muss Politik sehen, anerkennen und auch beheben.
Glauben Sie denn, dass sich nach den Landtagswahlen, was jetzt Frustration, Unzufriedenheit und so weiter angeht, dass sich da grundlegend etwas ändern wird? Oder wie schätzen Sie es ein?
Wissen Sie, ich habe einen sehr guten Kollegen, dessen Namen würde ich jetzt hier nicht nennen, aber wenn er unser Interview hört, dann weiß er, dass er gemeint ist. Er sagte einmal zu mir, er wünscht sich einen Politiker oder eine Politikerin oder grundsätzlich eine Regierung, die als Beispiel dienen kann. Jemand wie Willy Brandt, hat er zu mir gesagt. Und seitdem frage ich mich, erkenne ich denn in unserer Bundespolitik jemanden, dem Willy Brandt, der oder die Willy Brandt Wasser reichen könnte? Ja. Die Antwort kann ich jetzt offen lassen, aber es fällt mir richtig schwer zu sagen, dass wir halt, also wir brauchen tatsächlich charismatische Politiker, Politikerinnen, die die richtige Sprache sprechen, die nahbar sind, die, wie Herr Buchan schon sagte, auch einige schon erlebt haben oder zumindest wissen, wo gerade der Schuh drückt und auch dort sich dafür einsetzen. Wir erleben viel zu viele Populisten und Karrieristen, die halt schon seit Jahren daran arbeiten, große Ämter zu bekleiden, und das ist falsch. Und wenn die Politik daran nichts ändert, dann wird natürlich die Unzufriedenheit auch bleiben. Wenn die Politik jetzt aber darüber nachdenkt, wie man die Verwaltung effizienter gestalten kann, die Strukturen neu denkt, sich überlegt, wie man eine richtige verständliche Sprache etabliert und die Menschen nicht nach Quoten, sondern nach Qualitäten fordert. Also Quoten gerade für Frauen sind enorm wichtig, aber ich finde, Qualitäten sind noch wichtiger. Und ich glaube, wenn die Politik nach diesen Maßstäben agiert, dann haben wir eine gemeinsame demokratische Zukunft.
Dieser Wunsch oder vielleicht auch diese Sehnsucht nach einem charismatischen Politiker, jemand, der ja für bestimmte Werte vielleicht dann eben dann auch ganz eindeutig steht. Herr Buchhorn, finden Sie sich da irgendwo wieder oder ist das auch was, wo Sie sagen, so ja, hätte ich auch gerne?
Ja, die Authentizität ist das maßgeblich und das, wie gesagt, ist ja parteienübergreifend mehr oder weniger verloren gegangen. Man kann sich ja die allermeisten auch ganz locker in einer anderen Partei vorstellen. Und dann reden sie halt ein bisschen anders, aber so grundlegend, deswegen verstehen die sich auch alle ganz gut in Berlin. Weil die sind gar nicht so verschieden. So, aber das bringt uns nicht voran. Und wie gesagt, da bin ich voll der Meinung. Also, aber das System ist momentan nicht dafür gemacht. Die Erststimme, gerade jetzt geht es zwar im Landtag an, ist das jetzt nicht so wichtig, aber die Erststimme im Bundestag ist gerade geschwächt worden. Dass nicht mehr jede Erststimme quasi in den Bundestag kommt, um den Bundestag zu verkleinern. Mein Weg wäre ja, die Erststimme zu stärken, weil das ja möglicherweise ein Charismatiker aus dem Landkreis sein kann, der vielleicht gar nicht so viel in der Politik vorher gemacht hat, aber den eben viele kennen. Irgendein Vereinschef von einem größeren Verein hier in Bautzen oder in Dresden, der eigentlich bekannt ist wie eine bunte Katze und wo die sagen, der vertritt uns. So, und dann hätten wir ganz andere Leute da. Das ist so. Aber jetzt kommt da quasi, man sagt ja nicht umsonst, quasi Kreissaal, Schule, Hörsaal, quasi Bundestag. Das kommt ja daher, weil die sind Berufspolitiker, die versuchen, was in Stimmung wahrzunehmen, die gucken auf Stimmung in der Presse, die stehen in meinen Augen für nichts. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Also die kann ich wählen und die machen 4 Jahre was völlig anderes. Da bin ich mir relativ sicher. Und das funktioniert nicht. Also deswegen, wie gesagt, es gibt einzelne, für die ich mir noch meine Stimme erhebe, wo ich sage, der gehört da rein. Aber auch jetzt im Landtag. Aber es sind sehr viele drin, gerade über die Listen. Brause muss man Herrn Wanderwitz angucken. Also so eine Aussage über die Ostdeutschen, wenn der direkt gewählt werden müsste, wäre der nie gewählt worden.
Das ist der ehemalige
Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte.
Doch, der ehemalige, ne? Genau. Okay, ja.
Aber das ist so eine Aussage da zu treffen über die Ostdeutschen mit ihren Demokratieerfahrungen und Diktaturerfahrungen, die war so, das kann ich einfach nie bringen. Und wenn ich das bringe, dann muss mir klar sein, dass ich dafür nie gewählt wäre. Aber da stehe ich eben auf der Liste in Sachsen ganz oben und ziehe in den Bundestag ein. Das funktioniert nicht auf Dauer.
Also das kann ich nur bestätigen. Also vor allem diese Listenaufstellung, und ich habe ja selbst auch ein Parteibuch. Es gibt sicherlich ganz viele motivierte Politiker und Politikerinnen. Wenn man sich aber die Praxis anguckt, und das haben leider alle Parteien, wie diese Listen tatsächlich zustande kommen, es geht sehr selten um die Qualitäten. Meistens geht es darum, wen kennt man am längsten, wen kennt man am besten und. Und das sind keine Qualitäten. Das sind keine Qualitäten, vor allem für die Politik und für das Volk noch weniger. Und ich glaube, das muss sich auch ändern. Das ist die politische Kultur, die leider meiner Meinung nach so ein bisschen falsch ist.
Genau.
Herr Buchhorn, Frau Hachmann, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und verabschiede Sie jetzt erstmal aus diesem Gespräch und hoffe, Sie konnten
Vielen
auch was
Dank.
Draus mitnehmen.
Ja, klar. Und danke. Auch schön. Ja,
danke
Vielen
Ihnen.
Dank.
Tschüss. Ja, der Frust ist da, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Und auch der Wunsch nach mehr Räumen, um sich zu begegnen, miteinander zu sprechen. Was geht euch nach diesem Gespräch mit dem Bauunternehmer Silvio Buchhorn und der Sozialbeigeordneten Eta Hachmann durch den Kopf? Welche neue Fragen sind vielleicht aufgeploppt? Schreibt uns gerne an imfokus@deutschlandfunk.de. Eine weitere Perspektive, die gibt's dann bei meiner Kollegin Sina Fröndrich. Die spricht in ihrer Folge unter anderem darüber, ob eine Bäckerei auch so ein Ort sein kann oder eben ein Raum für Demokratie. Alle 4 Folgen von Fokus Landtagswahlen in der Deutschlandfunk-App. Danke fürs aufmerksame Zuhören und bis bald.